Ja, auch ich grüße euch alle ganz herzlich an dieser Stelle und freue mich, dass ihr mit uns gemeinsam hier verbunden seid, im Herrn, im Herzen, im Geiste, und dass wir die Möglichkeit haben, uns gemeinsam Gottes Wort vorzuhalten, um daraus zu lernen und um Gott noch besser kennenzulernen, wie Gott ist, wie er wirkt und was das für uns bedeutet. Und so wie ich letztes Mal schon angedeutet habe, werden wir auch heute weitermachen in der Betrachtung des Daniel-Buches. Und zwar wird es heute um das Kapitel 3 gehen. Und bevor wir uns den Text lesen, so abschnittweise, möchte ich uns eine Situation vorstellen. Nehmen wir an, du hast einen Chef, der dir mehr vertraut als andere, dir die Karriere ermöglicht hat, sich voll für dich eingesetzt hat, weil er auf dich zählt. Und nachdem du nun zu dem Hauptverantwortlichen der Firma gehörst, wirst du mit einer heiklen Angelegenheit konfrontiert, wo dein Chef von dir erwartet, die Unwahrheit zu sagen, um ungeschoren aus der Sache zu kommen. Wie sieht's dann aus? Wie handelst du? Reagierst du? Du hast deinen Chef vor dir, den du wirklich schätzt. Du kannst dir keinen besseren vorstellen. Und jetzt ist er in einer brenzlichen Situation. Die Zahlen passen nicht so ganz. Aber die Angaben passen nicht so ganz. Du musst in diese Verhandlung. Und das ist klar. Er kommt nur und die Firma kommt nur raus, wenn hier mit einer Unwahrheit umgegangen wird. Wie reagierst du als Christ? Denn in solchen Situationen ist entscheidend, was unser Denken und Handeln antreibt, beziehungsweise was uns bestimmt. Und eine weitere Frage drängt sich in diesem Zusammenhang dann auch noch auf, und die ist: Wie handelt Gott in solchen Situationen? Und diese Frage wird uns jetzt in der Geschichte, die wir in Daniel Kapitel 3 lesen, eben auch beschäftigen. Ich habe 5 Punkte. Der erste Punkt lautet: Wenn die Karriere zum Dilemma wird. Wir lesen uns die ersten beiden Verse. Daniel 3, 1 bis 2. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Babylon, das babylonische Reich, wurde vom Götzenkult bestimmt. Neben dem Stadtgott Marduk wurde die Göttin des Krieges und der Liebe, Ishtar, der Mondgott namens Sin, der Gott des Windes, Bel, und der Gott des Schicksals, Nabu, verehrt. Nebukadnezar war bewusst, dass er ein so großes Reich, in dem es unterschiedliche Sprachen, Sitten, Gebräuche gab, nur dann im Griff hatte, wenn er es vereinte, und zwar am besten unter einer Religion und unter dem Diktat des höchsten Priesters der Religion, der er selbst war. Das wird eben auch deutlich, dass er eben diese Bilder auch erstellen ließ und er somit, wie es damals üblich war, als der hohe Priester dieses Götzenkultes dort eingesetzt war als König. Hierbei ging es nicht um einen gemeinsamen Glauben oder einer gemeinsamen Überzeugung von seiner Seite aus, sondern um gezielte Machtausübung. Es wird also deutlich, Nebukadnezar nutzt die Religion, nutzt den Götzenkult, um damit seine Macht auszuüben. Nebukadnezar traute seinen Untergebenen nicht blind. Das sehen wir in Kapitel 2, wo er von seinen Weisen und Traumdeutern forderte, dass sie ihm nicht nur eine Deutung, sondern auch den Traum vorlegen sollten. Dies sollte ihre Fähigkeit beweisen. Ich schlage mal kurz auf da, Kapitel 2, der Vers 9. Da wird das nämlich, da bringt Nebukadnezar das ziemlich klar auf den Punkt, denn er sagt, wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt für euch nur ein Urteil. Denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte vor mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkünden könnt. Also, Nebukadnezar hat viele Weisen, viele Traumdeuter und dergleichen um sich gehabt. Und er hat sich die Frage gestellt, was ist, wenn die mir eigentlich immer nur Stuss erzählen? Wenn sie irgendwas da ausdenken? Und er hat sie quasi getestet und gesagt so, okay, eine Deutung kann man sich so erdenken, aber den Traum, den sie nicht kennen, mir den genau zu verraten, da müssen sie schon wirklich was drauf haben. Und das war sein Anspruch. Und wir wissen, wie diese Geschichte ausging, nämlich Gott bewies sich Nebukadnezar gegenüber durch Daniel, dass dies nur in der Macht des wahren Gottes steht. Denn keiner konnte hier diesem Befehl Genüge tun. Bis Gott eben Daniel dazu fähig machte, diesen Traum dem König zu deuten und der König eben, ja, auch dann ganz überwältigt war davon. Wir können das in den Versen 46 bis 48 lesen, in Kapitel 2. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl ihm, Speisopfer und Räucherwerk darzubringen. Hier übrigens sieht man es auch, dass er hier Daniel als den hohen Priester seines Gottes sieht und ihm sagen jetzt Anbetung bringen will. Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel, wahrhaftig, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige, und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Darauf machte der König den Daniel groß und gab ihm sehr viel Geschenke und setzte ihn zum Herrn über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Er hält zwar Daniel für den höchsten Priester eines Gottes, der über alle Könige und Götter steht, aber, das muss man ja auch sehen, er nimmt diesen Gott nicht an, denn er spricht von euer Gott, von eurem Gott. Also an der Stelle können wir sehen, Nebukadnezar ist überwältigt, aber er bleibt bei seiner Religion. Aber stattdessen befördert er Daniel zum Oberhaupt aller Weisen und setzt ihn als Gouverneur über die Provinz Babel. Auf das Erste lässt Daniel sich ein, dass er der Oberste aller Weisen ist. Auf das Zweite kommt er mit einem Gegenvorschlag. Das wird deutlich, wo er nämlich dann dem König sagt, schicke doch meine drei Freunde dort als Verwalter in die Provinz Babel. Also anstatt dass Daniel jetzt in die Provinz Babel als Verwalter geht, schickt er seine drei Freunde, er selbst bleibt am Hof des Königs. Warum das hier an dieser Stelle so wichtig ist, darauf kommen wir gleich noch. Nun, für Daniel und seine Freunde, Sadrach, Mesach und Abednego, war das eine steile Karriere. Quasi von den Kriegsgefangenen zu Verwaltern Babylons. Also, solche Karriere gibt es selten, dass man vom Gefangenen zum Gouverneur wird, von heute auf morgen. Das führte aber auch dazu, dass die bisherige Verwalter, und das überliest man oft oder denkt man nicht dran, wenn man diese Geschichte liest, dass die bisherigen Verwalter ihren Hut nehmen mussten und diesen Juden, die der König nun größeres Vertrauen entgegenbrachte, Platz machen mussten. Man kann sich gut vorstellen, wie die Abgesetzten gestimmt waren. Sie, die vielleicht dort zu den Menschen gehörten, die dort aufgewachsen sind, mussten jetzt den Platz freimachen für diese Juden hier. Nachdem nun Nebukadnezar zuerst die Weisen auf ihre Glaubhaftigkeit geprüft hatte, knüpft er sich jetzt seine Politiker vor. Er will sehen, ob sie sich seinem Diktat unterwerfen, und dazu nutzt er, wie schon erwähnt, seine Religion. Und mit Sorge werden Daniels Freunde miterlebt haben, wie das Götzenbild gebaut, der Feuerofen eingerichtet und die Einberufung zum Reichstag, könnte man sagen, ausgestellt wurden. Und da sie nun selbst zur politischen Elite gehörten, wurden sie ebenfalls einbestellt. Was nun? Hatte Daniel sie in ein Dilemma gestürzt? Also jetzt sind die Politiker dran und jetzt gehörten ja Sadrach, Mesach dazu, Abednego dazu. Und dieser Bau dieses Bildes, das war nicht von heute auf morgen. Das hat unter Umständen Monate, Jahre gedauert. Das heißt, es war ein Plan, den Nebukadnezar hatte, der von langer Hand eben auch geplant war, sorgfältig geplant war, muss ja auch sehen, alle diese Regierenden mussten ja versammelt werden. Das heißt, sie mussten von allen Orten zusammengerufen werden. Das musste gründlich geplant werden. Und da jetzt Sadrach, Mesach und Abednego zu den Verwaltern der Provinz Babel gehört, also da, wo das alles geplant wurde und aufgebaut wurde, waren sie natürlich davon bestens unterrichtet. Das heißt, sie sahen, was auf sie zukommt. Sie konnten damit rechnen, irgendwann kommt jetzt dieser Tag und dann soll dieses Götzenbild eingeweiht werden. Und der König hat beschlossen, alle Regierenden, die ganze politische Elite muss dabei sein. Und somit sie auch. Ja, an dieser Stelle können wir sehen, scheint es so, als wenn diese Bitte Daniels an Nebukadnezar, dass seine Freunde an diese Position kommen, um ihren positiven Einfluss jetzt auch dann dort auszuüben, eine Sackgasse zu sein schien. Was weiter jetzt geschieht oder geschah, lesen wir jetzt in den Versen 3 bis 12. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker und Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, lauten Harfen, Sackpfeifen und aller Art von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Darum fielen zu bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern und lauten Harfen und aller Art von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, mögest du ewig leben! Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jedermann den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich und dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgerichtet hast. Als die Prominenz des Babylonischen Reiches vor dem rund 30 Meter, muss man sich vorstellen, 30 Meter hohen Götzenbild versammelt sind, ist die Aufforderung des Königs recht eindeutig und simpel. Bei dem Getöse von diesen vielen Musikinstrumenten sicher nicht zu überhören. Wenn man nur einen Dudelsack nimmt, der ist schon laut, und wenn das dann noch mit den ganzen anderen ist, also da hat der König dafür gesorgt, dass dieses Signal ziemlich deutlich ist. Und auch diejenigen, die vielleicht die Sprache nicht verstanden, die wussten, was zu tun ist, sollten sie niederfallen und das Götzenbild anbeten. Also kein großer Katalog, sondern etwas, was jeder verstehen konnte. Und das hat der König gemacht, damit er sehen konnte, da werden keine Missverständnisse auftreten. Da kann keiner sagen, ich bin nicht so gut in der Sprache, ich habe das nicht so genau vernommen, was von mir jetzt erwartet wird. Es waren nur zwei Dinge. Hören und reagieren. Und zwar ging es dem König darum, dass sie genau das taten, was er von ihnen verlangte, und dass sie das Bild, was er erschaffen hat, was er aufstellen ließ, und das wird deutlich, 10-mal in diesem Text wird nämlich erwähnt, das Bild, das Nebukadnezar aufrichten ließ, das er machen ließ. Das heißt, es war das Kunstwerk seiner Hand. Er war der Schöpfer dieses Götzenbildes. Und somit war klar, wer sich vor diesem Bild niederwirft und es anbetet, betet auch ihn, Nebukadnezar, an und unterwirft sich seiner Religion und seiner Herrschaft. Wie reagieren nun Sadrach, Mesach und Abednego? Vielleicht schauen wir uns dazu nochmal den Vers 8 an, weil er lässt etwas vermuten, was vielleicht nicht im ersten Blick so auffällt. Da steht nämlich, deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Stellen wir uns also mal das Bild vor. Da ist dieses Riesending, dieses Riesenbild, 30 Meter hoch. Der König mit Sicherheit auf einem erhobenen Thron, mit einem guten Blick auf alle seine Untergebenen. Dann irgendwo an der Seite diese Kapelle, die anfängt zu spielen. Und alle Männer, die stehen vorher, wird berichtet, sie stehen vor diesem großen Bild. Jetzt kommt dieses Signal und alle fallen nieder. Würden jetzt Sadrach, Mesach und Abednego da vorne irgendwo gestanden haben, in der Mitte gestanden haben, würde es dem König sofort aufgefallen sein, weil sie würden wie die Kerzen dort auffällig sein. Aber anscheinend werden sie erst einmal nicht entdeckt. Erst nachdem einige sehr aufmerksame Augen, womöglich die Augen, die ihren Platz räumen mussten, diese Männer gesucht haben, haben sie festgestellt, sie sind entweder gar nicht erschienen zu diesem Götzenkult, oder sie haben sich unauffällig seitlich aufgehalten in der Hoffnung, vielleicht in der Hoffnung, dass Gott es so führt, dass sie nicht entdeckt werden. Zumindest, was wir aus dem Text klar entnehmen können, dass sie sich nicht so vorne hingestellt haben und sich so gesagt haben, so König, kannst machen, was du willst, ohne uns. Also sie haben sich hier nicht überschätzt. Ihnen war bewusst, was das bedeutete, wenn sie sich jedem König widersetzen. Was jetzt kommt, ist quasi immer diese Stunde der Männer, die sie verklagen. Jetzt würden sie den König vorhalten, welchen Fehler er mit seiner Beförderung von diesen Männern gemacht hat. Und wenn wir dann den Vers 12 lesen, dann sehen wir wie sie sprühten in diesen Vorwürfen. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast. Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich. Das ist das Erste, was sie anwenden. Also, du hast sie zwar eingesetzt, du hast ihnen das Vertrauen ausgesprochen, aber sie achten dich nicht. Dienen zudem deinen Göttern nicht. Und beten das goldene Bild nicht an. Und wir können uns vorstellen, dass es hier dem König wie so ein Stich durchs Herz ging, aber nicht, dass es ihm leid tat, sondern hier war seine Ehre voll und ganz getroffen. Sie haben es hier sehr gezielt formuliert. Jetzt kommen wir zu Punkt 2, habe ich überschrieben mit eine folgeschwere Entscheidung. Eine folgeschwere Entscheidung. Wir können uns vorstellen, wie dieser indirekte Vorwurf an der Ehre Nebukadnezars kratzte. Und seine Reaktion wird uns in Vers 13 beschrieben. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Jetzt stehen sie da. Jetzt könnte man vielleicht meinen, Nebukadnezar wird jetzt Wut und Brand sie zusammenstauchen. Aber er ist ein Stratege. Nebukadnezar ist ein Stratege. Er gibt sich recht väterlich, nachsichtig, zuvorkommend, aber auch sehr bestimmend. Lesen wir Vers 14 und 15. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen, Sadrach, Mesach und Abednego. Geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient? Das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, lauten Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Kann sich hier Verschiedenes denken, aber Nebukadnezar will hiermit sagen, ihr seid doch eigentlich Männer, auf die ich mich immer verlassen konnte. Wahrscheinlich war das nicht Absicht. Und jetzt, wo sie direkt vor dem König stehen, ist die Herausforderung nochmal anders. Haben die drei vielleicht zuvor noch gehofft, dass sie nicht entdeckt werden, werden sie jetzt direkt vor ihrem irdischen Herrn gestellt, der sie zu einer folgenschweren Entscheidung auffordert. Also das können sie nicht mehr ausweichen. Sollen sie ihren König, der sie so schätzt und sie bevorzugt hatte, so enttäuschen? Sollte Gott sie auf diesen Platz als Gouverneure gestellt haben, damit sie jetzt vor allen Augen der Götzendiener in Rauch aufgehen sollten? Wir kennen zwar den Ausgang der Geschichte, das hindert uns ein bisschen manchmal, um mitzuleben. Aber in dieser Situation müssen noch so viele Fragen aufgekommen sein. Können Sie mit Gottes Eingreifen rechnen? Was wir aber jetzt hören, spricht eindeutig davon, dass Sadrach, Mesach und Abednego ihr Herz bei Gott hatten, wie auch Daniel, wie wir das Kapitel 1 betrachtet hatten. Sie hatten sich wie Daniel in Kapitel 1 im Herzen vorgenommen, keine Götzen anzubeten. Verse 16 bis 18. Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Hier gibt es einige Dinge, die sehr markant sind. Sie beginnen hier keine Verhandlung über einen Kompromiss. Da es hier um die Entscheidung ging, wessen Gott der Stärkere ist und wessen Gott angebetet werden sollte. Den Männern war klar, es gibt hier keinen Verhandlungsspielraum in der Frage, welcher Gott angebetet werden soll. Sie versuchen auch nicht, den König von ihrer Meinung zu überzeugen. Sie hätten sagen können, König, denk doch mal nach, erinnerst du dich nicht, wo Daniel vor dir stand, was du zu ihm gesagt hast? Du hast doch selbst bezeugt, dass der Gott, dem wir dienen, der Gott aller Götter ist und der Herr über alle Könige. Und du wusstest doch, dass wir ihm dienen, wo du uns in diese Stellung der Verwalter gesetzt hast. Das war doch kein Geheimnis. Wieso willst du uns denn jetzt vernichten? Also das meine ich, sie hätten diese Diskussion, diese Überzeugung starten können. Wir sehen nichts davon. Sie versuchen ihn nicht von ihrer Meinung zu überzeugen. Sie versuchen nicht, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Sie machen ihm klar, dass eins sicher ist. Das ist hier sehr stark. Sie sagen, Gott wird uns gewiss aus deiner Hand erretten. Das war für sie klar. Aus seiner, des Königs Hand, wird Gott sie sicher erretten. Auch wenn ihr Leib verbrennen sollte, kann er sie nicht aus Gottes Hand reißen. Und darüber hinaus, erwähnen sie, kann Gott auch ihr Leben erhalten, wenn er will. Also sind hier zwei Punkte, die hier wichtig sind zu sehen. Ob sie jetzt aus dem Feuerofen errettet werden, da waren sie sich nicht sicher, weil sie nicht wussten, was Gott vorhat. Aber diese Frage, die der König stellt, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann, aus meiner Macht? Da hatten sie eine klare Antwort. Wir stehen in der Hand eines größeren Gottes. Und das ist für diesen Gott, für unseren Gott kein Problem. Aus deiner Hand, aus deiner Macht wird er uns ganz sicher erretten. Daher stand ihr Entschluss fest, sie werden dem einzig wahren, starken Gott nicht die Treue brechen. Das hatten sie sich im Herzen vorgenommen. Und das wird hier auch deutlich, wo sie es zum Ausdruck bringen. Das war keine spontane Entscheidung. Das war eine Entscheidung, die sie fest im Herzen trugen. Und jetzt, nach diesem klaren Bekenntnis, nach dieser kurzen, präzisen Antwort, die nicht aufmüpfig war, die nicht von Vorwürfen und dergleichen bestückt war, sondern eine sachliche, konkrete Antwort, sehen wir jetzt das wahre Gesicht von Nebukadnezar. Er war nicht mehr der großzügige König, der seine jüdischen Zöglinge eine gute Karriere gegönnt und dabei tolerant war, dass sie Jahwe anbeten anstatt seinen Göttern. Hier ging es um eine Machtprobe zwischen dem Gott des Himmels und dem Herrscher der Finsternis. Es ging hier nicht um eine Kleinigkeit. Hier spielte sich in der unsichtbaren Welt ein Machtkampf ab. Vers 19 bis 23 lesen wir. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Dann redete er und gab Befehl, man soll den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männer in seinem Heer befahl er, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen, ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so töteten die Flammen jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Wir müssen uns mal vorstellen, welche Gedanken wohl den Männern durch den Kopf gegangen sind, in der Zeit, wo dieser Ofen, hier geschrieben steht, 7-mal heißer geschürt wurde. 7-mal heißer heißt hier wahrscheinlich auf das Maximale. 7 ist immer so eine Vollzahl. Also der König hat gesagt, mach den heiß, wie es nur geht. Das war eben bei so einem Riesenofen nicht mal eben in 10 Minuten getan. Unter Umständen hat es Stunden gedauert, bis man gesagt hat, König, so jetzt, mehr geht nicht. Aber dann sehen wir auch, dass er jetzt hier alles dran setzt, um sich durchzusetzen. Satan in der Gestalt von Nebukadnezar setzt alles daran, seine Macht zu beweisen. Das Fesseln und der Wurf in den Feuerofen werden den stärksten Männern, den stärksten Soldaten überlassen. Dass es keine Überlebenschance gab, wird deutlich an diesen starken Männern, die es zuvor noch schafften, den Auftrag auszuführen, aber gleichzeitig der Hitze und den Flammen erlagen. Also er überlässt jetzt hier nichts mehr dem Zufall. Er nimmt seine stärksten Männer, wo er sich darauf verlassen kann, da kommen die nicht gegen an, bindet sie oder lässt sie binden, bringt sie nach oben. Sie schaffen es auch noch, diese Männer dort in den Feuerofen zu werfen und diese Hitze und diese herausschießenden Flammen bringen sie dann um. Wenn Kinder Gottes entschieden in der Treue zu Gott stehen, dies auch bekennen, wird der Widersacher seine ganze Kriegsmaschinerie auffahren. Das ist sicher. Das können wir an so vielen Stellen in der Schrift lesen, auch aus der Kirchengeschichte lesen. Und das stellt sich hier auch so sehr plastisch einfach dar, wo diese Männer nicht so ausweichend antworten, sondern ganz entschieden sagen, wir werden deinen Göttern nicht die Ehre erweisen. Wir werden keinen Götzendienst betreiben und wir werden nur unserem Gott vertrauen. Und das wird nicht nur überzeugend formuliert sein, die ganze Haltung der Männer wird entsprechend gewesen sein. Wenn wir so als Kinder Gottes so entschieden dem Herrn vertrauen, dann müssen wir damit rechnen, dass der Teufel seine ganze Maschinerie, seine ganze Kriegsmaschinerie auffährt, um da entgegenzustehen. Alles, was dem König hier in der Macht stand, hat er getan, damit er als Sieger hervorgeht. Und auch wenn diese Männer natürlich in dieser Zeit vor dem Ofen gestanden haben und gewartet haben, bis er heiß genug war, können wir davon ausgehen, dass sie mit Gott verbunden waren. Aber vielleicht wird auch der Gedanke gekommen sein, vielleicht greift Gott jetzt noch ein. Vielleicht fällt der Feuerofen ja zusammen, weil er so heiß geworden ist. Oder alle möglichen Gedanken vielleicht. Sie werden gebetet haben, Gott, tu was. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht haben sie sich aber auch schon gefreut, dass sie bald beim Herrn sein werden. Aber was wir nicht sehen, ist, dass sie anfangen, schlapp zu machen. Sagen, König, wir haben es uns nochmal überlegt, also so genau muss man es ja auch nicht nehmen. Ja, nein, kein Zurückziehen. Sie blieben bei ihrer Haltung. Und was ist das Endergebnis? Sie landen im Feuerofen. Jetzt kommen wir aber zu Punkt 3. Ich habe es überschrieben mit Gottes Art zu retten. Warum hatte Gott bis dahin nicht eingegriffen? Die Frage habe ich mir gestellt. Wieso hat Gott es bis aufs Äußerste kommen lassen? Warum setzt er seine treue Diener solcher Aggression und so einer Herausforderung aus? Und ich möchte es mal so beantworten. Umso mehr der Herrscher der Welt seine Kräfte bündelt gegen Gott und seine Auserwählten, umso herrlicher erweist sich Gottes Rettung. Also umso mehr der Herrscher dieser Welt seine Kräfte bündelt gegen Gott und seine Auserwählten, umso herrlicher erweist sich dann Gottes Rettung. Und das lesen wir uns jetzt in Versen 24 bis 28. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden, ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König: Gewiss, o König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln, und es ist keine Verletzung an ihnen, und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach: Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal Brandgeruch an ihnen. Wir kennen die Geschichte so gut, ne? Und das kommt uns so leicht über die Lippen. Aber ich denke, diese Männer, die dort anwesend waren, die haben sich wahrscheinlich gekniffen und überlegt: Träume ich jetzt oder erlebe ich das jetzt wirklich? Und wir sehen auch, der König selber, der hat sich auch mal kurz überlegt, habe ich jetzt gerade so eine Schizophrenie, oder fragt seine Räte: Sag mal, sehe ich das richtig? Dass die dort im Feuerofen spazieren gehen und anstatt drei sind dort vier? Versteht ihr, warum ich sage, je stärker dieser Angriff des Teufels auf Gott und seine Erwählten, umso herrlicher erweist sich Gottes Rettung, umso grandioser. So wie das Herz der treuen Männer bei Gott war, war Gott mit ihnen, bei ihnen und seine ganze Kraft auch in ihnen. Wir sehen jetzt hier an dieser Stelle das, was vorher schon Fakt war. Gott war die ganze Zeit bei ihnen. Es war nicht dieser Mut dieser Männer, der alle übertraf. Sie waren nicht so mental die Stärksten im ganzen Reich. Was wir hier in diesem Bild sehen, das war schon vorher der Fall. Gott war bei ihnen. Gott war bei ihnen, so wie ihr Herz bei Gott war. Und auch Gottes Kraft. Und da, wo es aus menschlicher Sicht am aussichtslosesten war, trat Gott so eindeutig in Erscheinung, dass jedes Auge es erblickte. Hier nochmal dieser Punkt. Warum setzt Gott diesen Zeitpunkt hier? Dem Moment, wo diese Männer in das Feuer fielen, war für alle Anwesenden klar, die Sache ist gelaufen. Wenn bis dahin noch irgendwas passiert wäre, okay, aber da hat jeder schon einen Haken gemacht. Und da, wo keiner mehr damit gerechnet hat, dass Gott eingreift, da greift er umso herrlicher ein. Und keiner von den Anwesenden hat das übersehen. Hier sehen wir, Gott verherrlichte sich jetzt nicht nur vor dem König. Er zeigte nicht nur dem König, dass er der Stärkere ist, sondern die ganze politische Elite, die versammelt war, durfte miterleben, wer der wahre Gott ist und wie dieser wahre Gott handelt und wie dieser wahre Gott sich verherrlicht. Bei der Rettung Gottes geht es nicht darum, und das ist ein wichtiger Punkt, den wir verinnerlichen müssen. Bei der Rettung Gottes geht es nicht darum, uns vor unbequemen Situationen zu schützen, nicht darum, dass wir vor der Versuchung gerettet werden, sondern aus der Versuchung als Bewährte hervorgehen. Bei der Rettung Gottes geht es nicht darum, uns vor unbequemen Situationen zu schützen, nicht darum, dass wir vor der Versuchung gerettet werden, sondern aus der Versuchung als Bewährte hervorgehen. Die Bewährung des Glaubens verherrlicht Gott und bestätigt seine Macht. Da könnten wir jetzt eine ganze Reihe von Bibeltexten uns vorhalten, die genau das eben unterstreichen. Ich möchte nur einen Abschnitt mit uns zusammen dort betrachten. Das ist 1. Petrus 1. Und wir wissen, der Petrusbrief an die verfolgte Gemeinde geschrieben. Und sofort am Anfang des Briefes weist Petrus die Gläubigen darauf hin. 1. Petrus 1, 3 bis 7. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, offenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet auch ihr jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als das vergängliche Gold, das noch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Dabei geht es Gott, dass durch diese Anfechtungen, durch die seine Kinder hindurchgehen, der Glaube, ihr Glaube, den Gott ihnen gegeben hat, bewährt wird, was zur Folge hat, dass Gott, dass Jesus Christus Lob, Ehre und Herrlichkeit zuteil wird. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Ich habe ihn beschrieben mit der überwältigende Ausgang. Vers 28 bis 30. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadrach, Mesach und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehrten und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Sadrachs, Mesachs und Abednego leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Darauf machte der König Sadrach, Mesach und Abednego groß in der Provinz Babel. Und je nach Übersetzung sind die folgenden Verse auch noch mit zu dem Text gehörig, wo es dann heißt: Der König Nebukadnezar wünscht allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, euer Friede nehme zu. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Was für eine Wendung. Wenn wir diesen Schluss lesen, können wir uns nicht vorstellen, dass Nebukadnezar mal ganz anders gedacht hat. Weil wir sehen, dass dieses Eingreifen Gottes zu diesem Moment diesen König komplett umgekrempelt hat. Wo er vorher noch sagte: Wer ist dieser Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann? Er war sich so sicher. Bekennt er hier ganz offen und klar, ja, euer Gott, er ist der Gott über alle Götter. Und er spricht hier sogar davon, ich möchte es euch kundtun, was Gott an mir getan hat. Ich möchte euch erzählen, was Gott mir offenbart hat. Wer hätte bei Vers 23 gedacht, dass sich das Blatt so wendet? Aber genau das ist der garantierte Ausgang, wenn Gott am Werk ist. Wenn wir uns zu 100% auf ihn verlassen. Wenn er sein Werk der Errettung beendet hat, wird jedes Knie sich vor ihm beugen und jede Zunge bekennen, dass er der Herr ist. Das, was bei Vers 23 noch sicher verloren zu sein schien, wurde nach der Errettung noch weit übertroffen. Es schien so, Vers 23, alles ist verloren. Und wenn wir jetzt den Schluss lesen, nichts ist verloren, im Gegenteil. Schon auf dieser Erde hatte Gott dann dafür gesorgt, dass diese drei Freunde nochmal weiter erhoben wurden und Ehre bekamen. Aber noch viel wichtiger, Gott hatte der ganzen politischen Elite gezeigt, wer der wahre Gott ist. Und in diesem Zusammenhang wurde mir ein Ausspruch Jesu sehr wichtig, den wir in Lukas 9,24 finden. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Wir sind als Menschen dazu geneigt, alles zu tun, um unser Leben zu erhalten, um unsere Komfortzone zu erhalten, um das, was wir so schätzen und lieben, zu erhalten. Aber wenn es um diese eine Frage geht, wem vertrauen wir? Und wenn wir dann versuchen, da einen Kompromiss zu schließen und versuchen, mit eigener Kraft unser Leben zu erhalten, dann werden wir es verlieren. Aber wer sein Vertrauen dann ganz auf Gott setzt und bereit ist, alle Konsequenzen zu tragen, der wird diese Errettung erleben und nicht weniger herrlich wie diese drei Männer, die aus dem Feuerofen gerettet wurden. Hier noch einige Gedanken zur Anwendung für uns. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, dass Gott nicht von der Versuchung, sondern aus der Versuchung oder Anfechtung errettet. Wir können das nämlich auch ganz besonders bei der ersten Gemeinde feststellen, wo dort sie dann in Bedrängnis kam und die Apostel verhaftet wurden und bedroht wurden, sie wieder zurückkamen zur Gemeinde. Wie ist dann ihr Gebet? Herr, tu doch was, dass wir nicht, es bringt doch nichts, wenn wir jetzt gefangen genommen werden und dann uns einsperren, dann kann auch dein Evangelium nicht weitergehen und nein, 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 das ist gar nicht ihr Gebet. Sie beten darum, Herr, gib uns Mut, dich weiter zu verkündigen. Das ist ihr Gebet. Sie beten nicht darum, dass sie von diesen unbequemen und auch bedrohlichen Situationen gerettet werden, befreit werden, sondern dass sie in dieser Situation als Bewährte hervorgehen. Und das sollte auch unser Gebet sein. Wir sollten und wir dürfen beten, wie im Vater unser heißt, führe uns nicht in Versuchung. Was bedeutet, dass wir dem Herrn bekennen, wir von uns aus haben nicht die Kraft, diese drei Männer hätten nicht die Kraft gehabt, angesichts dieser Bedrohungslage durchzuhalten. Aber weil ihr Herz bei Gott war, weil sie Gott vertraut haben, weil sie seiner Kraft vertraut haben, deshalb konnten sie so auftreten. Also das Erste, was wir tun müssen, ist, dass wir zu Gott beten und uns ihm anvertrauen, dass wir ihm bekennen, wir mit unserer Kraft schaffen es nicht, aber in deiner Kraft, da sind wir uns sicher, werden wir diese Situationen, in die du uns hineinführst, mit deiner Kraft auch meistern. Aber es heißt dann auch, entschieden auf Jesus zu blicken. Und auch ihm allein zu vertrauen. Nicht unserer Intelligenz, unserer Erfahrung. Und das ist theoretisch immer so schnell gesagt. Aber praktisch, wenn wir in diesen Situationen sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich bin da oft nicht sicher. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eine richtige Einstellung dazu haben. Dass wir beten, Herr, so wie diese drei Männer, wenn ich jetzt eben Nachteile hinnehmen muss, dann soll es so sein. Aber hilf mir, dir treu zu sein. Ja, und der zweite Punkt, ich will nochmal kurz zurückkommen auf das Beispiel am Anfang mit dem Chef, diesem Arbeitgeber, der eigentlich seinem Chef gegenüber sehr dankbar ist und ihn auch wirklich schätzt. Wie soll er antworten? Wie soll er reagieren, wenn der Chef ihn auffordert, hier Unwahrheit durch Unwahrheit aus einem Problem zu kommen? Die Bibel sagt uns, wer im Kleinen nicht treu ist, ist auch im Großen nicht treu. Wenn wir uns dazu überreden lassen oder hinreißen lassen, dass wir in den Kleinigkeiten nicht Gott wirklich treu sind, dann werden wir auch Probleme haben bei den größeren Herausforderungen. Und da ist es wichtig, dass wir uns Gott immer wieder neu ausliefern und sagen, Herr, lehre mich, dass ich in den kleinen Dingen Treue beweise. Wir werden nächstes Mal noch sehen, wenn wir wieder zurück zu Daniel kommen und eine weitere Situation aus Daniels Leben betrachten, dass Daniel das so gelebt hat. Er war treu in den kleinen Dingen. In den kleinen Dingen des Alltags war er Gott und seinem Wort treu. Und das möchte ich uns, das muss ich mir sagen, das möchte ich uns auf den Weg geben. Lasst uns lernen, in den kleinen Dingen treu zu sein. Dann werden wir auch lernen, in den großen Dingen standhaft zu sein. Und lasst uns das Vertrauen ganz auf Gott setzen, denn er kommt, sagte Benjamin vor einiger Zeit so treffend, spätestens rechtzeitig. Wenn er eingreift, er weiß, der Zeitpunkt, er weiß genau den Zeitpunkt, wo er eingreift. Immer mit dem Ziel, dass er verherrlicht wird. Lass uns auch unsere gegenwärtige Situation aus diesem Blickwinkel sehen. Lass uns wachsam sein, dass wir nicht unseren Blick abwenden von dem, der alles ganz genau kennt, der den weiteren Verlauf kennt, der unsere Sorgen kennt, der unsere Wünsche kennt. Dass wir ihm wirklich vertrauen, dass auch hier, dass er auch in dieser Sache einen guten Ausgang finden wird. Und dass wir in der Lage sind, ihm wirklich ganz zu gehorchen. Dass wir jetzt nicht mit eigener Kraft irgendwie anfangen, Lösungen zu schaffen. Sondern dass wir hier zuerst einmal unser Herz an Gott binden und ihm zu 100% treu sind und dann in den Kleinigkeiten lernen, ihm zu gehorchen. Und dann wird er auch in den großen Entscheidungen uns Weisheit schenken und uns auch gebrauchen, damit sein Name verherrlicht wird. Möge Gott uns dazu wirklich Gnade schenken. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns. Amen. Lass uns noch zusammen beten. Vater im Himmel, du bist der Herr aller Herren, der Gott aller Götter. Keiner ist dir gleich. Du bist derjenige, der genau weiß, was er tut. Du bist derjenige, der, wenn er anfängt zu wirken, es zu einem herrlichen Ende bringt. Du hast, Herr, bewiesen in dieser Geschichte, dass du bei den Deinen bist, die dir vertrauen, dass du sie in keiner Sekunde alleine lässt. dass du ihnen die Kraft schenkst, auch die Entschiedenheit, zu dir zu stehen. Und du hast, Herr, auch bewiesen und tust es heute noch, dass du über allem stehst und zum richtigen Zeitpunkt greifst du ein und führst alles zu einem herrlichen Ende aus. Spätestens, Herr, wenn du in deiner Errettung von uns Menschen am Ziel angekommen bist, werden alle Knie sich vor dir beugen und bekennen, dass du der Herr bist. Alle werden staunen. Und wir werden uns mit dir mitfreuen dürfen und auch staunen, wie du uns dann aus diesen ganzen Situationen hindurchgetragen hast. Und daher wollen wir uns dir wieder neu anbefehlen. Herr, mache uns zu treuen Dienern in kleinen und großen Dingen. Und lass uns bei allen Herausforderungen, die uns begegnen als Kinder Gottes, als Christen, deine Ehre alleine suchen. Amen.